Gut, warum ging es nicht? Ganz einfach, weil sie einfach im Config-File wieder 5 Optionen geändert hatten und die hatte ich nicht geändert von der alten Version in die neue. Dementsprechend hat er mich da so komische Fragen gefragt, wo ich nichts mit anzufangen wusste. Jetzt habe ich die ausgebessert. Jetzt kann man es mal laufen lassen. Vorher vielleicht mal kurz reingucken in das Config-File. Solche Sachen stehen da drin. Also man sieht, man kann Box so ein bisschen konfigurieren. Also beispielsweise kann man sagen, wie viel Speicher er nehmen soll, welches ROM-Image er fürs BIOS nehmen soll, fürs VGA-BIOS genauso, von wo er booten soll, ja, ATA 0, also der ATA-Controller, ATA, wer ist als Master an dem dran geschlossen, hier eine Platte, er soll als Platte nehmen dieses Image mit so und so vielen Zylindern, so und so vielen Köpfen und so weiter und so weiter. Hier serielle Schnittstelle, enable oder auch nicht. Ja, gut, man kann es dann sagen, sozusagen beim Parallelport, das Ding ist in diesem Falle enabled. Und gut, die Datei ist jetzt allerdings eine leere Datei. Ich könnte da auch eine Datei angeben und wenn ich dann drucke, dann druckt er sozusagen in eine Datei rein. Ich kann die CPU ein bisschen konfigurieren. Ich kann sagen, ja, Instruction per Second sind 4 Millionen. Na gut, ich kann da sehr große Zahlen angeben. Ist die Frage, ob es überhaupt schafft. Also irgendwann ist halt Schluss. Ich kann sagen, was für eine CPU das ist. Also hier MMX ist enabled, SSE 2, also SSE ist enabled, Version 2, XRPIC und so weiter und so weiter. Jo, wenn ich das dann so konfiguriert habe, also bei mir habe ich jetzt irgendwo, sieht man das, eine CD eingelegt. Also man muss da auch stehen, dass ich gerade eine CD eingelegt habe. Irgendwo sieht jemand. Da, genau. ATA 1 Master ist Typ CD-ROM und Pfad ist CD. Und CD ist bei mir jetzt ein Symlink auf, in diesem Fall so ein ISO-Image. Und das ISO-Image ist in diesem Fall so ein altes Caldera 2.4. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Caldera war mal so ein Linux-Distributor. Ja, und wenn ich dann Box starte mit dieser Config-Datei im Hintergrund, ja, dann hat er jetzt die CD sozusagen.
Das waren aber keine Sekunden.
Nö. Ja, das ist immer so eine Sache mit der Zeit. Da kommen wir nochmal ein großes Kapitel drauf. Zeit im Sinne von Sekunden ist in der Simulation gar nicht so einfach. Eigentlich will man ja möglichst schnell sein. Wenn man jetzt nichts zu tun hat, dann ist man sehr schnell. Da gehen die Sekunden dann manchmal schneller vorbei, als man denkt.
Okay, wenn es viel zu tun ist, kann ich ja dann langsamer vergehen?
Das ist so die Idee. Und wenn ich jetzt hier bloß die Uhrzeit runterzähle oder die Sekunden runterzähle, das ist natürlich trivial zu erledigen. Da bin ich schnell dabei, habe ich schnell runtergezählt. Wenn es jetzt viel zu tun gibt, dann dauert es halt entsprechend. Jo, gut, jetzt die Maus bewegt sich allerdings nicht. Ich kann jetzt hier Control und mittlere Taste. Dann wird sozusagen die Maus gegrappt. Dann kann ich die Maus da drin bewegen und kann jetzt hier auch so auf die Buttons klicken, weiterklicken, weiterklicken. Videokarte aussuchen, Monitor aussuchen. Ganze Platte bespielen, Platte partitionieren, weiter geht's. Hier unten sieht man, da blinken dann immer sozusagen die virtuellen Lämpchen. Ne? Gut, ich habe jetzt nur eine vergleichsweise kleine Platte spendiert, 512 Megabyte, dementsprechend kann er nur das Minimum installieren. Ja, und jetzt müssten hier unten so langsam die Packages auftauchen. Hier so im Hintergrund installiert, während er mich jetzt noch bei der Installation, was weiß ich, Passwort und das ganze Zeugs da abfragt. So, ne? Also hier unten blinken die Lämpchen. CD blinkt, da liest er halt die Pakete von weg. HD blinkt, grün ist, glaube ich, lesen, rot ist schreiben. Dementsprechend blinkt das da, während er jetzt hier gerade so die Pakete auf die Platte kopiert. Ja, also man sieht, mit dem Ding kann man durchaus arbeiten. Jetzt habe ich allerdings absichtlich eine ein bisschen etwas ältere Linux-Distribution ausgesucht. Die flutschen nämlich sehr viel flotter. Die neueren mit AMD 64 und Tod und Teufel, die brauchen halt ein bisschen mehr Aufwand bei der Simulation als die alten. Ja, aber also wie man sieht, Simulation tut und Simulation ist auch, haben wir ja damals gesagt, sehr portabel, ist im Prinzip ein C-Programm. Und da, wo ich das C-Programm kompiliert kriege, da läuft das Ding auch. Einzige Ausnahme ist so ein bisschen diese grafische Oberfläche. Die grafische Oberfläche, das ist natürlich hier so ein X-Programm oder mit irgendeiner Erweiterung geschrieben. Das Ding gibt es jetzt natürlich nicht wieder unter Windows und so. Und dementsprechend läuft es unter Windows auch nicht. Ja, gut, das da oben ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen, also keine hübschen Menüs oder irgend sowas. Hier unten, dass das jetzt einfach nur so blinkt, vielleicht auch ein bisschen komisch, aber tut seinen Zweck, definitiv. Jo, dazu Fragen. Okay, dann habe ich euch das.
Die Vorteile an diesem Box hauptsächlich, dass man relativ viel Kontrolle und skriptbar oder so aus der Richtung.
Skriptbar ist da, glaube ich, nichts. Es sei denn, die haben da was eingebaut und ich habe es nicht gemerkt. Nö, also die Simulation ist, habe ich neulich gesagt, deterministisch. So lange, bis ich natürlich mit den Tasten anfange, dann ist vorbei, ist klar. Aber so dieser Bootvorgang, also dieses 3 Sekunden runterzählen, das ist eindeutig, das sind immer virtuelle 3 Sekunden. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Betriebssystem boote, also zum Beispiel hier in diesem Fall die CD, dass die hochbootet und so langsam macht, das funktioniert dann immer gleich. Und wenn es dabei crasht, dann kann ich mein Betriebssystem relativ gut debuggen. Ja, das Ding ist portabel. Ne? Also C-Code, da ist, glaube ich, keine einzige Zeile Assembler-Code dabei. Also das müsste man im Prinzip genauso auf einer Spark-Workstation zum Laufen kriegen. Das weiß ich gar nicht. Spark-Linux müsste es im Prinzip auch in Box geben. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute mal, da wäre es dann auch dabei. Ja, und es ist vergleichsweise dann auch trivial, das Programm. Das ist also im Prinzip genau so, wie ich es euch erklärt habe, so eine Step-Funktion, ohne Instruktion, guck sie dir an, führ sie aus, hol die nächste Instruktion, guck sie dir an, führ sie aus. Sprich, das Ding dann entsprechend zu erweitern, den Simulator jetzt, was weiß ich, irgendwie noch MMX, SSE und so einzubauen, ist straightforward. Also jetzt nicht groß nachdenken, einfach machen. Jo, Nachteile, es ist, also man sieht es relativ flott, aber im Vergleich zu, sagen wir mal, QEMU oder KVM oder so noch deutlich langsamer. Jo, gut, dann machen wir mal weiter mit der Vorlesung. Da habe ich sie. Also, wir haben uns letzte Woche angeguckt, wie ist denn das mit den Befehlen? Ne? Also, wir haben gesehen, erstmal zur Simulation muss ich gucken, ob überhaupt Strom da ist, ob ein Interrupt da ist, ob eine Exception vom vorherigen Befehl da ist. Ich muss die Instruktion holen und wenn das zum Holen, muss ich das erstmal in der Segmentadresse umrechnen, Segmentadresse in eine physikalische Adresse, physikalische in eine, in unserem Fall noch in die Hostadresse. Bei dem Umrechnen dann noch gucken, ob das mit Page Fault, Segmentation Fault nicht vielleicht schief gegangen ist. Und dann haben wir ja neulich auch schon gesehen, Befehle bestehen aus 1, 2, 3 ganz vielen einzelnen Bytes. Das muss ich also für jedes Byte nochmal machen, für jeden Operanden. Dann muss ich die Parameter holen, Segmentadresse berechnen, physikalische Adresse berechnen, Hostadresse berechnen und dann erst, hier hatten wir das Beispiel, ne, dann kam die eigentliche Addition, die ist der trivialste Teil von dem Ganzen. Dann kamen die ganzen Flags, das war schon wieder nicht mehr so trivial. Ja, und dann eventuell noch Ergebnis wieder zurückschreiben mit dem ganzen Kladderadatsch von da oben und Instruction Pointer hochzählen. das war dann vergleichsweise einfach, aber das Ganze außenrum ist unendlich aufwendig. Beispiel hier die Flex-Berechnung. Allein an der Mehrzahl der Zeichen sieht man schon, dass das nicht so einfach ist. Jo, dann haben wir letzte Woche uns schon überlegt, wenn wir das so machen, dann dauert es einfach. Es dauert. Jo, und die Idee, auch die kam letzte Woche schon, nee, dann machen wir das doch so, wir holen nicht immer wieder den Code, gucken, was ist denn das, interpretieren den und führen ihn aus, sondern wir holen ihn einmal, denken einmal vielleicht ein bisschen länger drüber nach und kompilieren sozusagen das Ergebnis und schreiben es irgendwo hin. Und das, was wir da kompiliert haben, das machen wir dann in der Schleife, was weiß ich, 1000 Mal, dann ganz flott. Jo, und dieses Just-in-Time-Kompilieren, das wollen wir heute uns mal ein bisschen genauer angucken. Jo, das Erste, was man sich überlegen kann, ist, naja, wenn wir uns eine Instruktion holen, die irgendwie durch die Mangel drehen, kompilieren und auf Halde legen, dann ist eigentlich nach dem Kompilieren eigentlich nur noch das Problem da, wenn ich jetzt einen Programm-Counter habe und weiß, die Instruktion an der Stelle soll ich ausführen, ja, dann muss ich erstmal diese Instruktion in meinem kompilierten Cache wiederfinden. Und da war ja, naja, der Instruction-Pointer kann im Prinzip eine Zahl zwischen 0 und 4 Milliarden sein, so Größenordnung. Habe ich jetzt auch keine Chance, irgendwie da, was weiß ich, in einer Tabelle schnell nachgucken zu können. Die Tabelle ist einfach viel zu groß. Jo, und dann kommt man relativ schnell auf die Idee, dass man einfach sagt, naja, ich kompiliere eigentlich nicht einzelne Instruktionen, die ich dann hinterher immer jeweils mühsam wieder suchen muss. Und das Suchen dauert dann wahrscheinlich länger Zeit, als sie einfach auszuführen. Dass wir einfach ganze Blöcke holen. Ich hole nicht eine einzelne Instruktion, sondern ich hole gleich, ich sage jetzt mal 50 Instruktionen, gucke mir die alle gemeinsam an, kompiliere sie alle gemeinsam. Ja, und dann brauche ich nur noch einmal am Anfang den Block in meinem Cache suchen und dann lasse ich den Block ausführen und dann lohnt sich's auch beim Ausführen. Jo, und das hat schon etliche Vorteile. Das erste ist, wir hatten am Anfang nur so die Tests, ist überhaupt Strom da, ist ein Interrupt da, ist ein System Management Interrupt da, ist eine Exception da, ist. Das mit dem Strom, das machen wir einmal am Anfang und wenn wir dann sagen, naja, jetzt ist Strom da, dann führen wir einfach die nächsten 50 Instruktionen aus, egal ob immer noch Strom da ist oder nicht. So nach dem Motto, naja, wir haben da noch so einen kleinen Akku dran oder so, der puffert das noch einen kleinen Augenblick, die nächsten 100 Instruktionen, die schaffen wir schon noch. Jo, ob die CPU im Haltzustand ist, das ist noch so ein Spezialfall, auch das müssen wir natürlich nur einmal am Anfang prüfen. Wenn sie am Anfang nicht im Haltzustand ist, naja, dann wird sie bei den 50 kompilierten Instruktionen auch nicht im Haltzustand sein. Es sei denn, das, was wir kompiliert haben, da steht irgendwo ein Halt dazwischen. Was machen wir dann? Ja, einfach, dann kompilieren wir nicht 50 Instruktionen, sondern kompilieren wir halt bis zur nächsten Haltinstruktion. Ja, dann müssen wir immer nur am Anfang einmal gucken, sind wir durch den letzten Block in einen Halt geraten? Wenn ja, dann tun wir nichts. Und ansonsten können wir den nächsten Block komplett bis zum Ende ausführen. Jo, und dann sind schon mal ganz, ganz viele If-Abfragen weg. Diese Hauptschleife mit den vielen Ifs, die schrumpelt dann schon mal zusammen. Jo, was haben wir dann an Vorteilen? Ja, Vorteile, einmal natürlich das Holen und Dekodieren der Instruktion, das machen wir einmal. Einmal holen wir uns die 50 Instruktionen und gucken uns gemütlich an und schauen mal, was wir da alles tun müssen. Danach aber nie wieder. Also das Ganze mit dem, was weiß ich, wir haben den Programm-Counter, den müssen wir umrechnen, Segment, physikalische Adresse, Hostadresse, holen. Einmal, dann nicht mehr. Der nächste große Vorteil, den wir vielleicht haben, da kommen wir noch längere Zeit drauf, das ist die Geschichte mit den Flex. Nach einer Addition, nach einer Subtraktion, nach einem Compare, nach allen Rechenoperationen müssen wir die Flex neu berechnen. Aber wenn wir jetzt einen ganzen Block kompilieren, dann sehen wir vielleicht, naja, nach der Addition, da kommt eine Subtraktion. Dann wissen wir, naja, die Flex werden durch die nächste Instruktion gleich wieder kaputt gemacht. schenken wir uns doch, die überhaupt zu berechnen. Dann berechnen wir halt die Addition, aber gar nicht mehr die Flex. Jo, und letzter Punkt, wenn wir natürlich einen ganzen Block ausführen, dann brauchen wir eigentlich nie in der Zwischenzeit den Instruction Pointer erhöhen. Ist eigentlich wurscht, wir durchlaufen ja unseren kompilierten Code und nur ganz am Ende einmal, da setzen wir den Instruction Pointer richtig. So, was weiß ich, wenn wir waren bei Adresse 10, 50 Instruktionen ausgeführt, ja, dann wissen wir sind bei 60. Ihr wisst, was ich meine. Auch das nicht häppchenweise inkrementieren, sondern dann einmal am Ende setzen und fertig. Jo, dann sieht unsere Schleife ein klein bisschen anders aus, weil wir haben nicht mehr diese Step-Funktion mit diesen vielen Abfragen am Anfang. Gut, etliche habe ich hier noch weggelassen, aber so von der Idee her, die ganzen Abfragen. Und dann kommt eine Ausführung einer Instruktion. Nee, wir haben einmal die ganzen Abfragen. Jo, und dann holen wir uns einen schon vorher kompilierten Block aus unserem Cache. Ja, es sei denn, den gibt es nicht. Wenn es ihn nicht gibt, dann kompilieren wir ihn halt schnell und dann haben wir ihn und dann rufen wir die Funktion auf. Das ist im Prinzip immer eine Funktion, die wir da ausführen. Eine Funktion, die dann eben aus diesen, am Beispiel 50 Instruktionen besteht. Jo, das war die Idee. Die klingt ja verlockend. Das Problem ist, die funktioniert so nicht. Es gibt mehr Probleme als Vorteile im Moment. Ja.
Wenn wir eine Sprünge drin haben, müssen wir auch wieder die Häppchen vorher
abbringen. Das ist ein so ein Problemchen, genau. Also da kommt jetzt noch ein ganzer Sack voll. Ich fange mal an. Das erste ist selbstmodifizierender Code. Gut. Wer jetzt in irgendeiner Vorlesung an der Uni mal gewesen ist, der hat als erstes gesagt gekriegt, selbstmodifizierender Code, Ohrenwatschen, das macht man nicht. Ne? Hat irgendjemand was anderes gesagt, dann könnt ihr den watschen. Ich? Ne? Also es gibt schon Sachen, wo man selbstmodifizierenden Code braucht. So ein Just-in-Time-Compiler ist eins dieser Beispiele. Ne? Wir machen ja nichts anderes als immer Code uns angucken, kompilieren, auf Halde legen. Und wenn wir später merken, ach, wir brauchen noch ein anderes Stückchen, na, dann kompilieren wir uns halt noch was dazu. Und wenn wir merken, uns geht der Cache aus, dann schmeißen wir den Inhalt weg und kompilieren wir neu. Das ist genau das. Okay, jetzt macht ja nicht jeder so einen Schweinkram wie wir. Sagen wir mal, wir wollen nur einen PC nachmachen. Der muss jetzt nicht, was weiß ich, in sich selber wieder einen Just-in-Time-Compiler laufen lassen können. Geht dann. Na gut, wenn ich MS-DOS laufen lassen will, dann habe ich das gleiche Problem. Da ist ganz viel selbstmodifizierender Code drin. MS-DOS will heutzutage keiner mehr. Brauchen wir nicht. Geht jetzt. Ja, da könnte man ja vielleicht noch irgendwie ein bisschen tricksen. Da werden ja die virtuellen Adressen zwar geändert, aber die physikalischen bleiben natürlich gleich. Also da wird in dem Sinne ja eigentlich nichts modifiziert. Wenn ich von einem Programm aufs andere umschalte, dann sehen zwar die virtuellen Adressen auch anders aus, aber die physikalischen Adressen haben sich nicht geändert. Also das Programm bleibt ja im Speicher. Du hast so halb recht, ne? Aber wenn wir da ein bisschen türken, dann könnte man vielleicht so hinkriegen, wenn wir dann auf physikalischen Adressen rechnen, dann brauchen wir die virtuell nicht, dann kostet uns das Umschalten nichts. Das Problem gucken wir uns später nochmal an. Also sagen wir mal, wir tricksen da. Geht's jetzt? Paging ist schon mal doof. Ne? Wenn ein anderes Programm dahin getan wird oder ja, einfach nur aus- und eingelagert wird, wenn ich es irgendwann mal auslager, weil kein Platz mehr und später wieder einlager, dann liegt es schon mal an einer anderen Stelle. Und da, wo vorher mein Code lag, dann ist vielleicht ein anderes Programm eingelagert worden. Okay, Swap Space auf 0 setzen. Geht jetzt.
Ja, steht ja auf der Folie. Die Kernmodule laden zum Beispiel.
Okay. Modeprobe ist gestrichen. Geht's jetzt? Naja, langsam wird schon unangenehm, ne? Ja, nee, also es geht definitiv insofern schon nicht, weil wenn ich Programme ausführe, was mache ich? Ich hole sie von Platte in Speicher, dann führe ich sie aus, dann sind sie irgendwann zu Ende und fliegen aus dem Speicher. Und wenn ich das nächste Programm ausführe, liegt das an praktisch den gleichen Stellen wieder. Ne? Oder es kann zumindest an den gleichen Stellen liegen. Und wenn es wieder an den gleichen Stellen liegt, dann habe ich den Code praktisch modifiziert. Und das Programm nachladen, das kann ich natürlich jetzt schwerlich ignorieren. Also spätestens dann kann man sagen, nee, geht nicht. Also ein Linux, ohne dass ich ein Programm starten kann, das ist irgendwie, naja, im Windows, ohne dass ich ein Word starten kann, ist irgendwie kein Windows. Ne?
So viele Programme starten kann, bis einmal der Arbeitsspeicher voll ist und dann...
Und dann muss ich einen Reset machen. Jo, also das, man sieht, das funktioniert nicht wirklich. Und das, was ihr, das andere, was ihr gesagt habt, gilt natürlich genauso. Also, was weiß ich, wenn ich die MMU umprogrammiere, gut, ich kann vielleicht ein bisschen tricksen, aber gut, wenn ich das beim Laden und ja, beim Laden vom Programm nicht tricksen will, nicht tricksen kann, dann brauche ich vielleicht an der Stelle auch nicht unbedingt tricksen. Das ist eigentlich alles ein und das gleiche Problem. Jo, also an der Stelle, wenn irgendjemand meinen Code überschreibt, warum auch immer, dann muss ich natürlich auch in meinem Cache entsprechend alles wegschmeißen, was dazugehört. Jo, die Frage ist, wie merkt man das überhaupt? Wir können natürlich bei jedem Schreiben immer noch wieder nachgucken, dürfen wir schreiben? Oder wenn wir schreiben, zerstören wir damit Code? Wenn ja, dann müssen wir noch schnell den Cache mal löschen. Bei jedem Speicherzugriff nochmal schnell gucken, ob da Code in dem Bereich liegt. Dann muss ich bei jedem Schreibzugriff meinen Cache durchwühlen, von oben bis unten. Das wird es wahrscheinlich auch nicht sein, da kommen wir nochmal drauf. Jo, andere Punkte, also... Logischerweise, mein Cache ist begrenzt groß. Na gut, heutige Rechner sind zwar groß, da kann ich auch ein paar Megabyte, ein paar Gigabyte gegebenenfalls reinkippen. Aber wenn man dann ein Word starten kann und danach ein Excel und danach noch ein Firefox und danach noch und danach und danach und danach, kann man sich vorstellen, er wird voll, er wird voller, irgendwann ist Ende. Egal wie groß ich ihn mache. Die Frage ist, wie schmeiße ich ihn wieder weg? Was schmeiße ich davon weg? Am besten wäre natürlich so eine Art LRU, Least Recently Used. Welches Codefragment habe ich lange nicht mehr gebraucht? Das kommt als erstes wieder raus. Ja, woher weiß ich, was ich als letztes gebraucht habe? Dann müsste ich bei jedem Mal, wenn ich was gebrauche, einen Timestamp dazu schreiben. Könnt ihr wieder knicken, ne? Ist logisch. Das dauert wieder viel zu lange, also darüber müssen wir uns noch Gedanken machen. Ja, und last but not least, wenn wir den Code in den Cache reinschmeißen beim Kompilieren, der Sinn und Zweck ist, dass wir den hinterher wiederfinden und ausführen können. Und wiederfinden heißt, ja, schnell wiederfinden. Ne? Also wenn ich dann meine 50 Instruktionen reingekippt habe, die ich ausführen will, dann muss ich beim Suchen schneller sein, als dass ich diese 50 Instruktionen händisch ausgeführt hätte. Aber wenn ich jetzt so einen Gigabyte Cache habe, und den durchwühle ich von oben bis unten, dann bin ich eine halbe Minute beschäftigt, dann hätte ich in der Zwischenzeit schon 1000 Mal diese 50 Instruktionen händisch ausführen können. Also da müssen wir irgendwie auch dann schnell suchen können. Jo, das ist ja alles noch was, da muss man sagen, so ein Informatiker muss das irgendwie hinkriegen. Hm? Wer hat nicht mal irgendwie Datenbanken, verkettete Listen, Hashlisten und so ein Zeugs programmiert? Aber jetzt kommt so das Eingemachte. Das erste Problem, ja eigentlich haben wir ja auch noch Exceptions. Ne? Und die Exceptions standen in unserer if-if-if-if-if-Liste irgendwie drin, vor jeder Instruktion mal gucken, ob nicht die letzte Instruktion eine Exception produziert hat. Und wenn ja, dann kein linearer Ablauf, sondern dann machen wir erstmal Exception Handling. Ja, jetzt haben wir aber 50 Instruktionen am Stück kompiliert. Dann müsste ich im Prinzip nach jeder Instruktion mal gucken, ob sie nicht eine Exception produziert hat. Und wenn ja, dann nicht den linearen Ablauf, sondern ganz was anderes. Ja, wenn wir uns 50 Instruktionen holen und kompilieren, dann kann das sein, dass das in echt gar nicht so abgelaufen wäre. Weil nämlich zum Beispiel die erste Instruktion schon eine Division durch 0 gewesen wäre. Die CPU holt sich die erste Instruktion, guckt rein, Division durch 0, okay, Exception Handling, Endstation vom Programm. Wenn wir uns 50 Instruktionen holen, dann holen wir uns die Division und noch 49 andere Instruktionen und denken über die Division noch gar nicht nach, aber greifen auf sämtliche weitere Speicherzellen zu. Ist das korrekt? Wollen wir noch ein paar Gedanken drüber machen. Ja, eigentlich müssen wir ja wohl vor allen Instruktionen Interrupts abfragen. Da haben wir neulich schon gesagt, naja, ob wir jetzt noch schnell 50 Instruktionen abfragen und dann den Tastencode vom Benutzer abholen oder ob wir, ne, wurscht. Ist nicht ganz wurscht. Also ich zeige euch noch Beispiele gleich, warum das eigentlich nicht wurscht ist. Ja, dann haben wir so schöne Geschichten wie Sprünge. Wobei Sprünge, unbedingte Sprünge, die gingen ja noch, da weiß ich, wo es weitergeht. Ne? Dann kann ich, was weiß ich, hier hole ich mir 20 Instruktionen, dann kommt ein Sprung dahin und da geht es weiter. Na, dann hole ich mir halt die restlichen 30 Instruktionen da. Das ginge noch. Aber es gibt auch so berechnete Sprünge, was weiß ich, springe nach zu der Adresse, die in ERX steht. Woher weiß ich, was in ERX steht? Das weiß ich ja erst dann, wenn ich es ausgeführt habe. Erst dann weiß ich, wo es weitergeht. Oder beim Return. Ja, Return holt sich die Rückkehradresse vom Stack und macht da weiter. Woher weiß ich, was da draufsteht, ne? Gut, man kann sagen, dass das, was als letztes Mal beim Call draufgeschrieben wurde, ja, Pustekuchen. Ne? Auch da fangen wieder Leute an, auf dem Stack irgendwie rumzufuschen. Die pushen da irgendwie eine Konstante und machen einen Return, so im Sinne, ich will da hinspringen. Also das mit Call und Return, dass die immer zusammengehören, in 99,999% der Fälle ja, aber manchmal auch nein. Ja, und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich an der Stelle nicht meine, also wenn, was weiß ich, nach 10 Instruktionen kommt schon ein Return, dann kann ich keine 50 Instruktionen am Stück kompilieren. Mal angucken, ja, wie lang sind denn immer solche Codesequenzen, bis mal so ein Return oder sowas auftaucht. Ja, wenn wir dann sagen wir mal, wir holen uns 50 Instruktionen und diese 50 Instruktionen, sagen wir mal, die bilden eine Schleife. Vor i gleich 0, i kleiner 3 Milliarden, i plus plus. Und dann holen wir diesen Block, den wir uns da kompiliert haben und führen ihn aus. Ja, und plötzlich hält die Uhr an, ne? Weil bis wir die 3 Milliarden da hochgezählt haben, passiert nichts anderes. Da bleibt die Uhr stehen, die Platte bleibt stehen, die gesamte Simulation um die CPU rum, die friert ein. Weil diese Step-Funktion, die kehrt nicht wieder zurück. Gut, wenn ich bis 3 Milliarden zähle, dann kehrt sie irgendwann zurück, wenn vielleicht auch ein bisschen arg spät. Aber ich kann natürlich auch irgendwie eine Endlosschleife da geladen haben, kompiliert haben und jetzt ausführen. Ja, da geht überhaupt nichts mehr. Jo, jetzt sehen wir hier schon, manchmal zum Beispiel durch Return-Adressen, wir haben auch am Anfang, habe ich schon erzählt, bei einer Halt-Instruktion, da kann ich den Block nicht weiter kompilieren. Das heißt, die Blöcke sind unterschiedlich lang. Sie sind erstmal schon unterschiedlich lang durch die unterschiedliche Anzahl von Instruktionen, die ich da kompiliere. Und wir haben bei Intel ja auch schon gesehen, es gibt Instruktionen, die sind 1 Byte groß, es gibt Instruktionen, die sind 2 Byte groß, es gibt Instruktionen, die sind lang. Ja, und dann kompiliere ich sie noch, dann sind sie noch unterschiedlicher in der Länge. Manche Instruktionen lassen sich einfach simulieren, da was weiß ich, da steht dann bloß eine einzige Assembler-Instruktion da und die Sache ist erledigt. Manche sind dann sehr aufwendig, da stehen dann 30 Assembler-Instruktionen. Ja, sprich, so ein Block kann, naja, im Extremfall zwischen 0 und, ich sag mal, 4 Kilobyte Größe schwanken. Jetzt soll ich den aber in meinem Cache ablagern. Wir haben vorhin gesagt, so ein LRU irgendwas wäre ja nicht schlecht. Ja, wenn ich jetzt aber Blöcke dann invalidiere, weil ich sage, ach, das Stück habe ich lange nicht mehr gebraucht, schmeißen wir mal raus. Ja, dann ist nicht immer ein, sagen wir mal, 4 Kilobyte Stück frei, sondern ist manchmal ein 2 Byte Stück frei, manchmal ist ein 50 Byte Stück frei, manchmal ist ein 10 Kilobyte Stück frei. Soll heißen, wenn ich danach wieder ein Stückchen Platz in meinem Code suche, wo ich wieder was reinkompilieren kann, dann muss ich erstmal mühsam diese freie Liste durchwühlen, wo habe ich jetzt Platz für eine Handvoll Bytes. Und wenn ich kompiliere, weiß ich am Anfang auch noch gar nicht, wie viele Bytes brauche ich dann überhaupt zum Kompilieren. Also an der Stelle macht das Ganze dann auch wieder kompliziert. Jo. Also erstmal klang das ganz nett so mit dem Just-in-Time-Kompilieren. Jetzt sieht man, das kann man machen, aber da muss man noch einige Gedanken sich drum machen. Also schauen wir uns mal die einzelnen Probleme an und schauen wir mal, ob wir die irgendwie gelöst kriegen. Also erstes Problem, was da war, ja, eigentlich müssten wir, so war jedenfalls die alte Simulationsmethode, Exceptions vor jeder einzelnen Instruktion abprüfen. Jo, jetzt könnten wir sagen, naja, wenn wir dann 50 Instruktionen am Stück kompiliert haben, dann müssten wir praktisch nach jeder Instruktion mal so ein bisschen Code einfügen. Wenn die letzte Instruktion eine Exception ausgelöst hat, dann return. Ja, dann ist einfach dieses kompilierte Unterprogramm beendet und ich kehre zurück in die Hauptschleife. Ja, jetzt hatten wir aber gesagt, eine der schönen Optimierungsmöglichkeiten wäre ja, eigentlich wollte ich am Ende des Blockes meinen Instruction Pointer setzen. Wenn ich jetzt aber bei einer Exception zwischenzeitlich aus meinem Block aussteige, dann ist der Instruction Pointer falsch. Der ist dann einfach noch gar nicht gesetzt. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen die Condition Codes möglichst gar nicht berechnen, weil das immer so aufwendig ist. Und haben gesagt, naja, wenn die nächste Instruktion die Condition Codes eh wieder überschreibt, dann berechnen wir die gar nicht. Jetzt kann es aber sein, ja, wir haben sie nicht berechnet, aber wir haben eine Division durch 0 gehabt. Tja, dann springen wir in die Hauptschleife zurück, dann fehlen uns aber die Condition Codes. Die sind da einfach kaputt. Also müssen wir all das, was wir vorher wegoptimiert haben, aus unserer schönen langen linearen Liste von Instruktionen, muss man nachträglich irgendwie wieder nachholen. Jo, wie könnte das aussehen? Also, wir können natürlich einzelne Instruktionen kompilieren. Da haben wir gesagt, das ist zu aufwendig. Wir könnten die auch zusammenkleben, also A und B in ein Unterprogramm AB. Dann simulieren wir Instruktion A, simulieren Instruktion B und am Ende machen wir noch die Flex, Instruction Pointer und Return. Ja, wenn allerdings Instruction A eine Exception produziert, dann holen wir das hier oben nach. Ne? Also das, was wir wegoptimiert haben, das kleben wir dann sozusagen an die Stelle noch wieder dazwischen. Allerdings, naja, jetzt heißt es immer, praktisch zwischen allen Instruktionen doch wieder so ein if einbauen. Muss das sein? Ja, eventuell natürlich nicht. Was weiß ich, wenn das hier oben ist, ein addiere Inhalt von ERX zu EBX, dann weiß ich, an der Stelle kann nichts passieren. Dann kann ich den Kram auch weglassen. Die Frage, was kommt jetzt häufiger vor, der Fall oder dass ich es weglassen kann? Das kommt jetzt sehr auf die CPU drauf an. Also, wenn ihr irgendwie ein sagen wir mal, Spark-Prozessor hat, der mehr oder weniger nur auf Registern rummacht, da kann nicht viel passieren. Ausnahmedivision. Andere Rechner, die ständig mit Speicher rummachen, ne, ich hole mir Speicherzelle sowieso, ich addiere was zur Speicherzelle dazu, ich schreibe was in Speicherzelle sowieso rein, die können praktisch bei jedem Speicherzugriff Segmentation Fault, MMU, Page Fault, solche Geschichten haben. Das sieht also bei RISC-Prozessoren dementsprechend besser aus. Die greifen relativ selten auf den Speicher zu. Und es sieht besser aus bei einem guten Compiler. Also wenn ihr ein Linux mit einem neuen Compiler kompiliert habt und so simuliert, der Compiler hat Speicherzugriffe, soweit es irgendwie geht, wegoptimiert. Wenn ihr einen alten Compiler habt, der noch ein bisschen so mit Speicherproblemchen hat, dann habt ihr da auch mehr Probleme. Jo, und wie sieht das jetzt heutzutage beim PC aus? Ganz gut. Also ich sag mal, insofern war die Antwort dann richtig. Also in den meisten Fällen, 90% oder so, ist das kein Problem. 90% der Befehle oder so produzieren keine Exceptions, können keine produzieren. Jo, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Wir haben gesagt, wir holen uns erstmal 50 Befehle, drehen die durch die Mangel und dann lassen wir sie laufen. Holen wir uns jetzt 50 Befehle, na gut, hier sind es keine 50, hier geht es bloß diese 3 und danach wissen wir nicht mehr weiter. Ne? Also werden es an dieser Stelle nur 3 sein. Holen wir die 3, kompilieren sie, schmeißen in den Speicher. Ja, geht nicht, weil, sagen wir mal, die Return-Instruktion steht auf der nächsten Page und die Page ist gerade nicht im Speicher. Also werden wir, wenn wir den Code versuchen zu lesen, als erstes mal einen Page-Fault produzieren. Gut, und dann wird der Klapperatismus vom Betriebssystem angeschmissen, Page nachladen und so weiter. Was macht eine echte CPU? Eine echte CPU wird sich hier holen, die Instruktion, wird die ausführen, wird sich die Instruktion holen, wird sie ausführen und bumm, ne, Division durch 0. Soll heißen, die Return-Instruktion wird gar nicht mehr gelesen. Das heißt, der Page-Fault kommt gar nicht. Und nun?
Auch nicht mit Pipelining und so? Oder macht ihr das dann intern wieder irgendwie?
Das ist eine gute Frage, ne? Also bei Pipelining hast du recht, da müsste man ja eigentlich schon die nächste Instruktion geholt haben. Oder bei Caching, ist ja eigentlich auch nicht anders. Ich hole mir ja erstmal, also ich hole zwar nur eine Instruktion im Moment, aber mit dem Holen der einen Instruktion hole ich ja gleich ein paar mehr. Also im Wesentlichen bei Superskalar, beim Pipelining eventuell auch, habe ich ähnliche Probleme. Ein Linux, ein Windows sind darauf vorbereitet. Wenn man sie mit Debugging laufen lässt, eventuell nicht. Also mit Debugging, wenn man da Breakpoints setzt und so, da sieht es vielleicht noch wieder ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen hast du recht. Eine CPU holt sich immer vorweglaufend Instruktionen. Das tut sie in echt genauso wie bei uns. Und dann kommt der Page-Fault vor der Division in diesem Fall. Jo, das gilt aber natürlich nur für moderne CPUs. Ne? Eine CPU, die kein Caching, kein Pipelining, kein Superscalar, kein nix hat. So ein alter, guter 386, der holt sich eine Instruktion, denkt drüber nach, führt sie aus, dann kommt die nächste. Jo, nimmt man mal, sagen wir mal, ein 8086, da haben wir das Problem nun wiederum auch nicht. Da haben wir das Problem nämlich insofern nicht, als dass es gar keine Page-Faults gibt. Es kann mir nichts passieren, eine Instruktion kann ich immer holen. Vielleicht ist die Instruktion Quatsch, das kann schon sein, aber ich kann sie immer holen. Das Problem sind CPUs dazwischen. Also welche, die schon Pagefalls kennen, aber noch keinerlei Caching haben. So ein 386er ist ein Beispiel dafür. Der hat keinen Cache, der hat kein Nix, kein Pipelining, kein Superskalar. Der macht wirklich eine Instruktion nach der anderen. Ja, und der wird an der Stelle den Unterschied sehen. Gut, im Linux ist das wurscht. Wenn ein Pagefault kommt, wird die Page nachgeladen. Die Sache passt. Aber es kommt natürlich darauf an, aufs Betriebssystem. Es kommt ein bisschen darauf an, ich kann auch so ganz böse Sachen machen. Was weiß ich. Ich schreibe irgendwelchen Code. So das Beispiel von gerade eben. Move 0 nach EBX. Dividiere das EAX durch EBX und lege das absichtlich an eine Page-Grenze. Dann kann ich jetzt rausfinden, ob ich auf dem Simulator laufe oder auf der echten Hardware. Das kann ich als Simulator nicht verhindern. Ne? Wenn ich kompiliere, dann kompiliere ich hier und kriege einen Page-Fault. Wenn ich sie laufen lasse, dann lasse ich sie laufen und kriege an, da fehlt noch ein Dollar, und kriege an der Stelle Division durch 0. Und je nachdem, ob ich Division durch 0 oder Pagefault kriege, weiß ich, ob ich auf dem Simulator laufe oder auf echter Hardware. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn ich meine virtuelle Maschine so als Honeypot für Viren oder so verwende, dann kann so ein Virus rausfinden, werde ich jetzt gerade gedebuggt. Oder kann ich hier wirklich was kaputt machen? Jo, so ein ähnliches Problemchen gibt es. Muss man schon länger drüber nachdenken, bis man überhaupt auf die Idee kommt, dass das ein Problem ist. Wir haben ja auch bei der MMU die sogenannten Dirty- bzw. Access-Bits. Jede Seite, die mal in der MMU, von der MMU geladen worden ist, wird als benutzt gekennzeichnet. Diese Bits werden dann gebraucht für so Pseudo-LAU-Geschichten, Second Chance, für Swapping, für Paging. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ich hier solche Geschichten bastel, naja, mein Simulator, der Just-in-Time-Compiler, der wird diese Page benutzen. So ein 386er wird die Page nicht benutzen, weil er vorher eine Division durch 0 kriegt. Das heißt, auch diese Access- und Dirty-Bits, die sind eventuell falsch in dem Fall. Kann man lange nachsuchen, ich sag euch. Jo, okay, also für unsere Zwecke, also wenn man Windows nachmachen will, laufen lassen will, Linux laufen lassen will, kein Thema, funktioniert so oder so. Die machen eh alle Pentium aufwärts nach und insofern haben sie das Problem auch nicht. Pentium hat Prefetching in irgendeiner Form. Der hat die gleichen Probleme wie unser Simulator. Jo, jetzt haben wir noch das nächste Problemchen. Eigentlich müssen wir vor allen Instruktionen die Interrupts abfragen. So ähnlich wie gerade eben mit den Exceptions. Ne? Also unsere lineare Liste müssen wir eigentlich zwischen den Instruktionen immer aufbohren durch wenn Interrupt, dann ja, hier alten Zustand richtig berechnen und beenden. Jo. Großer Aufwand, kostet viel und wenn ihr euch mal vorstellt, auch das Exception Pending auch noch dazwischen, dann ist diese If-Abfragerei schon wieder viel aufwendiger als das, was eigentlich dazwischen steht. Gut, da haben wir schon gesagt, wenn wir externe Interrupts, also was weiß ich, Tastendruck oder so, mal ein paar Takte verzögern oder ein paar Instruktionen verzögern, wer wird es merken? Der Benutzer, der davor sitzt, ob jetzt 50 Instruktionen noch abgearbeitet worden sind und dann mein Tastendruck oder das ist mir wurscht. So ähnlich gilt es natürlich für andere externe Interrupts, was weiß ich, Netzwerkpäckchen vom Internetserver, ob das sofort oder 50 Takte später, merkt kein Mensch. Da steht aber natürlich dabei wenige Instruktionen. Also wenn ich jetzt sag mal ein paar Millionen Instruktionen mal Schutz ausführe und dann den Tastendruck, oder womöglich eine Endlosschleife und den Tastendruck nie, das ist doof. Also ein Ctrl-C sollte schon immer gehen, auch wenn man Endlosschleife gerade ist. Also es dürfen nur wenige Takte sein, was dann auf jeden Fall schon mal heißt, so ein Block darf keine, also eine Endlosschleife auf keinen Fall und eigentlich auch schon ja, keine etwas länger laufende Schleife haben. Ja, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ja, wie erkenne ich eine Schleife, wie weiß ich, wie lange eine Schleife läuft. Da grübeln die Compilerbauer schon ein paar Jahre drüber, das weiß man nicht. Ne? Dementsprechend muss es eigentlich heißen, ich darf in meinen Block, in meine 50 Instruktionen, da darf keine Schleife drin sein. Was ist eine Schleife? Eine Schleife ist irgendwas mit einem Rücksprung. Vorwärtssprung ginge im Prinzip. Jo, gibt aber noch einen Punkt, der, also wir haben es in V-Maschinen noch nicht vernünftig gelöst gekriegt. Die anderen, also wie heißen sie, QEMU, KVM, haben es insofern gelöst, als sie gesagt haben, haben wir nicht. Also diese sogenannten System Management Interrupts, ja, das sind die, wenn man beim PC vorne die Taste drückt und er in irgendeine Art von Sleep-Modus gehen soll. Gut, wenn er in einen Sleep-Modus gehen soll, dann ist es im Prinzip wurscht. Naja, dann soll er halt ein paar Takte später in Sleep-Modus gehen, das ist uns wurscht. Aber, ich habe ja neulich erzählt, ihr erinnert euch an diesen Speicherauszug, wo jetzt die einzelnen Pages, einzelnen BIOS-Teile und so liegen. Da habe ich gesagt, der Speicher, der vom System-Management-Modus benutzt wird, ist der gleiche Speicherbereich wie der von der Grafikkarte. Das ist aber kein ROM, das ist einfach Speicher. Sprich, das Programmchen, was da abgearbeitet wird, muss da erstmal reingeschrieben werden. Wie kriege ich es da reingeschrieben? Ja, wenn ich auf den Speicherbereich zugreife, ganz normal, dann schreibe ich auf die Grafikkarte. Das heißt, ich muss erstmal in den System Management Modus kommen. Wenn ich in dem System Management Modus bin, dann kann ich diesen Speicherbereich ändern, kann da irgendwas reinschreiben. Das heißt, im BIOS wird die CPU sich selber am Anfang mal ein System Management Interrupt schicken. Damit schaltet sie sich selbst in diesen Modus, dann kann sie da irgendwelche Speicherbereiche initialisieren und macht dann so ein RSM, Resume from Management Mode, ja, und dann geht es weiter. Wenn sie sich den natürlich am Anfang selber schickt, dann geht sie eigentlich schon davon aus, dass der dann auch kommt. Ne? Dann geht man nicht davon aus, dass ich danach noch 100 Instruktionen ausführen kann, bis der endlich mal kommt. Da haben wir dann auch eine Weile gesucht, warum das BIOS nicht vernünftig läuft. Weil der einfach schon zig Takte weiter war und gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass er dann doch mal in diese Interrupt-Routine da springt. Jo, und ein anderes Beispiel, die Interprozessor-Interrupt. Also, okay, das betrifft jetzt aber nur den Multiprozessor-Support. Wenn ich Multiprozessoren habe, dann müssen sich die Prozessoren untereinander Interrupt schicken können. Was weiß ich, ein Prozessor bearbeitet gerade einen Prozess und der Prozess forkt sich und trägt sozusagen den Kind-Prozess in die Prozessliste ein. Dann möchte man eigentlich einem anderen Prozessor einen Schubs geben und sagen, du, da ist was in der Prozessliste, kümmere dich mal. Ja, und dann warte ich normalerweise so lange, bis der sich drum kümmert. Aber der kümmert sich jetzt erstmal nicht, weil ne, der Interrupt kommt erst später. Jo, QEMU, KVM und wie sie heißen, die haben einfach keinen Sleep-Modus. Punkt. Damit erübrigt sich der Punkt. Multiprozessor-Support ist auch nicht wirklich vorhanden. Damit erübrigt sich der Punkt.
Jetzt darf der 1000 Takte, jetzt darf der Kern 2000 Takte. Dem ist es vollkommen egal, wann die kommen. Ja gut, okay, das ist ja, wie man die Prozessoren emuliert, aber den Interrupt an sich, der ist irgendwie implementiert.
Also der Interrupt an sich kommt, nur er kommt halt nicht sofort. Und es gibt Interrupts, so sind sie jedenfalls in Linux gemacht. Man kann ja Prozessor-Interrupts auch an alle, an alle Prozessoren schicken, alle mal neu schedulen. Und dann so die Idee, machen sie auch das Scheduling auch alle gemeinsam sofort. In QEMU und Co. und bei uns laufen sie noch ein paar Takte weiter und dann. Das ist jetzt, je nachdem, wie man die Interrupt-Routinen schreibt, eventuell auch völlig wurscht. Aber im Spezialfall, wenn man davon ausgeht, ja jetzt alle, ist eventuell nicht jetzt. Jo, wie ist das mit den Blöcken? Wie lange sind die Blöcke? Also hier ein Beispiel, wenn ich hier habe irgendwas, ich berechne mir wie auch immer mein ERX und springe dann da zu der Adresse. Dann ist an der Stelle mein Block definitiv zu Ende, weil ich weiß nicht, was in ERX steht. Ist das ein Problem? Gut, mein Block ist ein bisschen kürzer. Das ist jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. Es ist eventuell ein Performance-Problem. Ne? Wenn wir jetzt ganz viele solche Blöcke haben, die alle nur ganz kurz sind, dann ist unser Witz eigentlich wieder weg. Wie oft kommt das jetzt vor? Kommt das jetzt häufig vor oder kommt das eh praktisch nicht vor? Insofern können wir es dann auch ignorieren. Wann kommen diese berechneten Sprünge vor? Jump Tables, das ist das richtige Stichwort, in Hochsprache umdefiniert. Eine der Reihe nach, also da waren ein paar Stichworte, habe ich schon gehört. Dynamischer Linker. Genau, wenn ich mir dynamisch meine Libraries dazu binde, dann guckt er im Prinzip in irgendwelchen Tabellen nach, wo er jetzt die dynamischen Libraries hingelegt hat und springt dann entsprechend hin. Das sind solche Geschichten. Bei einem Switch Case, jawohl. Betrachten wir die zweimal gemeinsam. Also wenn man hinschreibt, Switch A, Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5. Das ist, dann hole ich mir aus der Tabelle so ein ERX und springe dahin. Bei einem if A gleich 1, else if A gleich 2, else if A gleich 3. Bei einem schlauen Compiler könnt ihr das genauso machen. Auf der anderen Seite, moderne Compiler vermeiden das ganz gern. Also wenn ihr einen Switch hinschreibt mit Case 1, Case 2, Case 3, dann macht der GCC nicht das draus. Stichwort Branch Prediction. Ein Compiler, die CPU möchte immer ganz gerne dahin springen, wo sie beim letzten Mal auch hingesprungen ist. Das geht mit berechneten Sprüngen überhaupt nicht. Was geht, ist bei bedingten Sprüngen linksrum oder rechtsrum die Verzweigung sich zu merken. Bin ich beim letzten Mal gesprungen, ja oder nein, das kann ich mir merken. Hier bei einem Switch, in welchen der N Unterpunkte bin ich gesprungen, das kann man sich so nicht merken. Also lassen die Compiler gerne so berechnete Sprünge weg und ersetzen die ganz gerne if durch so ein compare, jump, if, equal, compare, jump. Allerdings machen sie natürlich nicht, wenn da 1 Million Case-Fälle stehen, 1 Million compare, jump, if, equal, dann würde einfach viel zu lange dauern. Ne, also da, je nachdem, kommt es vor oder auch nicht? Jetzt die Frage, wie oft kommen denn Switch-Statements im Programm vor? Mit, ich sag mal, einer ernsthaften Anzahl von Cases. Also wenn es jetzt nur 3, 4 Case-Anweisungen sind, dann wird der GCC Compare und Jump if Equal verwenden. Wie oft kommen jetzt Instruktionen, Switch-Anweisungen in Programmen vor mit vielen Case-Statements? Ja, da muss man sagen, gar nicht so häufig.
Einmal am Anfang für die Parameter.
Kommt aufs Programm drauf an, aber es hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Eine Ausnahme gibt es, eine große Ausnahme, Parser. Also wenn ihr irgendwie mit Yak und Bison rummacht oder mit Lex und Flex, die generieren so Tabellen und die sind und noch viel länger. Also da sind durchaus mal ein paar Tausende von Case-Fällen drin. Und wenn die durchlaufen werden, die haben natürlich dann immer so ein berechnendes Jump. Jo, also Switch ist meistens kein Problem, bloß bei Parsern. Es gibt auch noch andere Fälle, wo man diese berechneten Sprünge braucht. Ihr habt alle Java gelernt, vermute ich mal. Java braucht das Zeug ganz viel. Ja, übersetzt heißt das.
Halt für die, um zu wissen, welche Methode man in der Hierarchie ansprechen
wird. Genau. Ne, also von der Idee her, bei jedem Objekt ist mit vermerkt der Typ. Und gemäß dem Typ soll er jetzt, je nachdem, ob es überladen ist oder nicht überladen, ob es vererbt oder nicht vererbt, soll er unterschiedliche Methoden aufrufen. Und diese Tabellen, welche Methode er anspringen soll, diese V-Tables, die stehen bei den Objekten mit dabei. Ja, und das sind auch immer, ja, guck einmal im Objekt nach, welche Methode soll es jetzt benutzen. Und das kommt natürlich jetzt bei objektorientierter Programmierung nicht gerade selten vor. Ne? Also gerade wenn ihr mit Vererbung und so anfangt, dann kommt das massiv vor. Jo, okay, also das Problem ist da und ist nicht ganz klein. Wie schaut das hiermit aus? Hatten wir vorhin auch schon. Ja, beim Return weiß ich nicht, wo es hingeht. Gut, eventuell beim Call habe ich ja vorher gesehen, wo ich hergekommen bin. Dann müsste ich ja beim Return auch dahin wieder zurückspringen. Also könnte ich sozusagen vom Hauptprogramm über das Unterprogramm ins Hauptprogramm zurück weiter übersetzen. Das wäre so eine Art Inlining. Ne? Wenn ich irgendwie in meinen 50 Instruktionen, die ich da kompilieren will, merke, da kommt ein Call, dann schmeiße ich das Call raus. Stattdessen mache ich da weiter, wo das Call hinspringt. Hol mir Instruktionen, hol mir Instruktionen, hol mir Instruktionen. Wenn da ein Return kommt, dann hole ich mir die Instruktion einfach nach dem Call und kompiliere die weiter. Das geht. Schwierig wird das eventuell natürlich, wenn jetzt in dem Unterprogramm irgendjemand mit Push und Pop und so anfängt. Dann weiß ich nicht mehr so genau, ja, liegt jetzt noch die Rückkehradresse auf dem Stack oder was liegt jetzt da eigentlich auf dem Stack? Es kann auch möglicherweise vorher gar kein Call gewesen sein, sondern es kommt einfach nur ein Push-Ret. Wer braucht denn sonst Schweinkram? Ja, also beim eigentlichen Kontextwechsel wahrscheinlich nicht. Da ändere ich nur den Stack von einem Stack auf den anderen, oder ich setze den Stackpointer um. Und das, was ich dann da wieder lade, wurde schon durch einen Call bzw. durch einen Interrupt gepusht. Also das habe ich nicht selber gepusht. Eventuell kommt es aber vor bei dem ersten Start sozusagen vom Init-Prozess. Da mache ich einen Kontextwechsel möglicherweise dadurch, dass ich den Kontext sichere sozusagen oder den zu ladenden Kontext auf meinen Stack pushe und dann kommt ein Ret und dann fängt er beim ersten Prozess an. Das sagt mir nichts. Was ist das?
Naja, wenn man halt, wenn man ASLR
man einen Shellcode ausführen und nimmt dann bei Instruktionen aus dem bereits vorhandenen Programm. Indem man schaut, dass man durch Rätsel immer so weiter springt. Aber.
Okay.
Stack so präparieren, dass ich zwischen verschiedenen Reds hin und her springe.
Okay, so einen Schweinkram kann man auch machen, ja. im Sinne von, was weiß ich, Hackerangriff oder so. Okay.
Vielleicht nehmen wir das ja irgendwie was an Virus und das Virus, dann braucht man vielleicht auch
nicht. Man muss es eigentlich auch gehen, ja. Ja, und das nächste ist, also Beispiel jedenfalls in der Intel-Welt, es gibt kein Jump 13, also springe zur Adresse 13, gibt es nicht. Es gibt nur einen Jump sozusagen plus 13, also springe 13 Speicherzellen weiter. Wenn ich jetzt aber mal zu einer absoluten Adresse will, dann muss ich die absolute Adresse, ja, ich kann sie nicht hinschreiben. Aber ich kann sie pushen und kann sie dann mit Pop in den Instruction Pointer laden. Gleiche Methode. Das braucht man jetzt in normalen Wald- und Wiesenprogrammen nicht, aber das Betriebssystem zum Beispiel, das lädt sich selber mit dem Bootloader irgendwo hin, in den Speicher, also standardmäßig nach 1 MB hinter das BIOS. Ja, und dann muss der Bootloader da nach 1 MB mal hinspringen, aber das nach 1 MB springen, das geht so einfach gar nicht. Ich kann nicht Jump 1 MB sagen, sondern ich muss sagen, ja, pushe 1 Million, pop, und dann läuft er da weiter. Jo, also es gibt definitiv, also egal wie man es macht, wir sehen, es gibt Punkte, da können wir nicht weiter kompilieren. Da ist definitiv irgendwie Schluss. Im Spezialfall können wir vielleicht weiter kompilieren, aber im allgemeinen Fall ist dann da Feierabend. Jo, jetzt die Frage. Also, wie lange machen wir jetzt unsere übersetzten Blöcke? Einerseits muss man sagen, so lang wie es irgendwie geht, weil nur dann macht es Sinn überhaupt. Ne? Also wir wollen ja möglichst viel wegoptimieren und wir wollen möglichst selten Blöcke suchen. Soll heißen, möglichst lange Blöcke. Jo, und endlich lang wäre natürlich jetzt doof, können wir nicht. Also müssen wir sie irgendwie begrenzen. Wie begrenzen wir sie? Also ich habe mal ein paar Möglichkeiten hingeschrieben. Also man könnte natürlich sagen, man kompiliert immer n Instruktionen, Punkt. Immer 50 Stück und fertig. Ja gut, so ein paar Ausnahmen haben wir schon gesehen. 50 geht vielleicht nicht immer. Wenn Return vorher kommt, dann machen wir halt 50. Es sei denn, es kommt vorher so ein Spezialbefehl, dann hören wir halt vorher auf. Gut, wenn wir sagen, immer bis zum nächsten Red. Das hieße, ja, wir kompilieren immer ganze Unterprogramme. Hätte gewisse Vorteile, ne? Also auf den Unterprogrammen, da hat ja auch der Compiler rumoptimiert. Und wenn wir uns genau ein so ein Unterprogramm einlesen, dann haben wir auch was, worauf wir ernsthaft optimieren können. Dann wissen wir auch, ja, was müssen wir dann überhaupt berechnen? Müssen wir die Flex berechnen? Müssen wir sie nicht berechnen? Wenn wir bei 50 Instruktionen aufhören, ja, dann gucken wir uns die 51. nicht an, sprich nach der 50. müssen die Flex richtig sein. Wenn wir hier sagen, ganzes Unterprogramm, ja, dann müsste nur beim Rücksprung müssen die Flex richtig sein. Jo, andere Variante, wir könnten immer bis zum nächsten Sprung kompilieren, hätte einfach den Vorteil, ja, dann wissen wir immer, das ist ein schön linearer Ablauf. Brauchen uns da keine Gedanken drum machen. Wir können natürlich auch Kombinationen uns überlegen. Wir kompilieren immer eine ganze Unterfunktion, es sei denn, die ist länger als n Instruktionen. Irgendwas in der Art. Oder wir machen bis zum nächsten Sprung, wobei jetzt ein Red natürlich auch eine Art von Sprung ist. Also, das ist, also wenn wir sagen, bis zum nächsten Sprung und das Unterprogramm ist ein einfaches, was jetzt nur linearen Code hat, wäre das auch wieder was Ähnliches. Ne? Das Einzige, was wir noch als Hintergrund, als Bedingung haben, haben wir schon gesehen, ne, mit den Interrupts, wenn wir die nicht ewig verzögern wollen, dann müssen wir das Ganze irgendwie schon begrenzen. Einmal begrenzen in, was weiß ich, den linearen Block, aber vor allen Dingen auch die Schleifen. Also Schleifen dürfen wir eigentlich nicht drin haben. Jo, in Praxis heißt es, also so macht V-Machine das, aber auch QEMU, KVM macht es ein bisschen anders. Wir haben alle gesagt, wir nehmen die Instruktion bis zum nächsten Sprung, Punkt. Aber maximal 4096 Byte, also jetzt nicht 4096 Instruktionen, sondern 4096 Byte. Gut, das mit dem nächsten Sprung, das haben wir schon jetzt, glaube ich, geklärt. Ne? Also wir dürfen keine Schleifen enthalten, dementsprechend bis zum nächsten Sprung. Aber wieso jetzt maximal 4096 Byte? Ja, das ist auch eine Page, aber was hat das jetzt mit der Page zu tun?
Die 4096 Byte, ist das kompilierte oder das Original?
Das Original. Kompiliert hätte noch einen Sinn, dann könnte man sagen, man kann immer Blöcke, ne? Man hat immer im Speicher. Genau. Aber warum jetzt Source Code? 4K maximal.
Wir Speichergrenzen und damit eben fehlerhaftes Paging möglichst vermeiden können. Vielleicht. Dass wir halt nicht zweimal auf zwei verschiedene Blöcke zugreifen müssen, um zweimal Paging sozusagen.
Also die Grenze ist 4K, aber wir fangen an mit einem Programm-Counter, der nicht notwendigerweise 4K aligned ist. Also wenn wir Pages haben, dann fangen wir nicht am Anfang der Page an und machen bis maximal zum Ende, sondern wir fangen in der Mitte der Page an und machen von da aus maximal 4K. Klingt jetzt erstmal komisch, ne? Dann hätte man ja auch 1,5 Kilobyte oder keine Ahnung, irgendwas anderes nehmen können. Ja, die Idee ist, wenn man genau oder maximal 4K nimmt, dann überstreicht die Fläche sozusagen, die ich kompiliere, maximal zwei Pages. Es sind immer maximal zwei Pages, die ich damit kompiliere. Das macht einfach das Invalidieren einfacher. Würde ich mehr zulassen, dann hätte ich eventuell 3, 4, 5, 6 Pages, die betroffen sein können. Das heißt, ich muss bei 3, 4, 5, 6 Pages gucken, muss ich den Code invalidieren. So muss ich nur bei maximal 2 gucken. Das kann man ja sagen, naja, dann mache ich doch kürzer, dann brauche ich bloß vielleicht bei einer gucken. Der eine geht so und so nicht. Ne? Weil bei Intel haben wir ja gesehen, Befehle können beliebig lang oder fast beliebig lang sein. Sprich, sie können sowieso auf ein einzelner Befehl kann auf zwei Pages verteilt sein. Also selbst wenn ich die Grenze ganz weit runtersetze auf nur einen einzigen Befehl, den ich kompiliere, selbst dann muss ich zwei Pages kontrollieren. Ja. Und insofern hier die Grenze wollen wir nicht überschreiten. Dann muss ich einfach, wenn ich gucken will, ob dieser Codebereich betroffen ist von einem Schreibzugriff, muss ich halt nur zwei Pages kontrollieren. Ich könnte 2000, das ist recht, ja. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, wie das in der Praxis überhaupt aussieht. Also, ich habe hier eine Funktion, das ist, erinnere ich mich noch, ich meine, das ist die Funktion, die die Fakultät berechnet. War das die? Also ich habe einen Zähler, ich fange an mit ECX bei 1 zu zählen und mit jedem Schleifendurchlauf wird das ECX um 1 erhöht. Ja, und mein EAX ist am Anfang 1 und da multipliziere ich diesen Zähler immer drauf. Also 1 mal 1, 2 mal 1, dann ist es 2, 3 mal 2, 6, 4 mal 3, 12 und so weiter. und ich vergleiche diesen Zähler immer mit dem, was ich übergeben gekriegt habe auf dem Stack. Und wenn es noch nicht gleich ist, dann zähle ich noch einen weiter. Also so könnte beispielsweise eine Fakultätsfunktion für Intel aussehen. Die zerdröseln wir jetzt mal nach diesem Prinzip. Wir kompilieren immer bis zum nächsten Sprung, aber maximal 4K. Gut, das ganze Ding ist keine 4K groß, insofern hat sich diese Grenze schon erledigt. Wie schaut es aus? Also wir fangen am Anfang an zu kompilieren. Erste Instruktion, zweite Instruktion, dritte Sprung. Also der erste Block ist das da. Jo, dann führen wir den normalerweise aus. Dann ist der Instruction Pointer L2. Da springt er ja hin. Also kompilieren wir von da. Erste Instruktion, zweite Instruktion. Oh, ein Sprung. Also zweiter Block ist dieses kleine Stückchen. Wir führen den aus. Naja, im ersten Fall ist wahrscheinlich das 4ESP noch nicht ECX, also ist der Instruction Pointer L1. Sind wir da oben. Ja, dann kompilieren wir ab da. Erste Instruktion, zweite Instruktion, dritte Instruktion, vierte Sprung. Also der Block sieht dann aus, erste, zweite, dritte, vierte Instruktion, Ende. Jo, dann irgendwann, dann haben wir den Fall, wenn wir den durchlaufen, also vorausgesetzt, das übergebene Argument ist einigermaßen groß, dann haben wir den Fall, dass wir hier wieder bei L1 unten sozusagen rauskommen. Und dann haben wir hier einen Block, der jetzt n-mal durchlaufen wird. Ich muss ihn nur noch aus meinem Cache suchen. Aufrufen, dann kehrt er zurück. Instruction Pointer ist wieder so wie vorher. Kann ich ihn wieder aufrufen. Instruction Pointer ist immer noch so. Kann es wieder aufrufen, 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 aufrufen. Bis irgendwann der Instruction Pointer L3 geworden ist. Ja, und dann muss ich Just-in-Time-Compiler wieder gucken. Nächste Instruktion holen und kompilieren. Holen, kompilieren, holen, kompilieren. Ja gut, ist bloß eine. Dann ist schon wieder ein Sprung. Also der letzte Block ist dann der da. Jo, also dieses kleine Programmchen, dieses Unterprogramm, wird zerdröselt in 4 Blöcke. Was sagt ihr zu den Blöcken? Die sind ziemlich kurz, ne? Also, dass wir bis 4K kompilieren, ist ja schön, aber es waren jetzt immer gerade so 5 Byte, 10 Byte. Mehr waren es gar nicht. Das ist genau ein Byte, ja, kürzer geht's nicht. Macht das jetzt überhaupt noch Sinn? Ist das immer so?
Normalerweise wird man ein bisschen mehr berechnen als nur eine Multiplikation oder wie auch immer. Also Fakultät ist schon eine recht kurze Schleife.
Was wir ja optimieren wollen, sind Schleifen. Also geprägt.
Ja.
Aber normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wäre innerhalb einer Schleife ein paar mehr Instruktionen als in der
Schleife. Das ist jetzt die Frage. Ne? Insofern habt ihr schon mal recht, das Wichtige sind die Schleifen, alles andere ist völlig wurscht. Ne? Also wenn ich diese Fakultätsfunktion da aufrufe, der erste Teil, der letzte Teil, der wird einmal durchlaufen und dazwischen, keine Ahnung, 100 Mal, was weiß ich. Also nur der Teil dazwischen ist interessant. Die Frage ist, wie groß ist der Teil dazwischen? Wenn man sich jetzt mal Programme anguckt mit Schleifen, dann stehen, also entweder ist die Schleife so kurz oder die Schleife ist länger, aber dann steht wieder irgendein if, then, else da drin. Eine Schleife mit viel Inhalt, aber linearem Ablauf, selten. Also meine Daumenregel immer für meine andere Vorlesung, CPU-Design, lautet, jeder fünfte Befehl ist ein Sprungbefehl. Das passt. Naja, ganz grober Daumen. jeder fünfte Befehl ein Sprungbefehl, heißt, unsere Blöcke sind eigentlich alle immer im Durchschnitt vielleicht 5 Instruktionen lang. Und da kommt er nicht drum rum. Das ist so. Jo, das ist jetzt aber doof. Der eigentliche Witz unserer ganzen Kompiliererei war doch, wir holen uns schöne Blöcke, kompilieren und die, optimieren sie und dann haben wir mal so viel Code, den wir so schnell durchrauschen können. Jetzt gucken wir uns den an und sehen, ja, diesen kleinen Schnipsel, den können wir mal schnell durchrauschen, wenn wir ihn eine halbe Stunde lang gesucht haben. Wie können wir diese Schnipsel größer machen?
So Sachen wie Loop Unrolling, sonst was, aber
ja.
Oder wir könnten verschiedene Konventionsmöglichkeiten der Blöcke aneinander kleben.
Ja.
Zum Beispiel beim ersten Ding haben wir ja schon einen festen Sprung, dass wir immer zur L2 springen, da können wir das auf jeden Fall als einen Block zusammenkleben.
Das wäre eine Möglichkeit, ne? Also ich könnte sozusagen den Block und den Block, die könnte ich schon mal zusammen als einem kompilieren.
Oder zumindest da diesen zweiten Block mit einem ersten mit dranhängen. Wenn der zweite Block nochmal einzeln irgendwie gebraucht wird, weiß ich nicht.
Ja, welche Bedingungen gibt es da?
Ist jetzt dieser Sprung immer, also dass er unabhängig von allem anderen, was so passieren könnte, ist der immer fest.
Ein unbedingter Sprung? Ja. Zweite Bedingung.
Darf er zurückgehen?
Er darf nicht zurückgehen. Ne, sonst hätten wir schon wieder eine Schleife. Die Schleife darf man.
Der Code darf sich nicht geändert haben. In der Zwischenzeit.
Ja, das haben wir ja gesagt mit dem Prefetching. Eine moderne CPU hätte vielleicht, wenn sie hier anfängt, Code zu laden und anfängt auszuführen, dann hätte sie vielleicht von da unten auch schon weiter Code geholt.
Wenn jetzt zum Beispiel Block 1 oben erst eine Instruktion in Block 2 geschrieben hätte, den er dann direkt danach anspringt.
Da, wenn man da in die Manuals moderner CPUs reinguckt, da steht auch drin, nicht definiert, was dann passiert. Weil die CPUs, ne? Wenn sie diese Instruktion ausführen, ihr kennt das, also habt ihr doch alle in GAA gemacht, Pipelining, eine Instruktion wird geholt, von einer werden Parameter geholt, von einer wird ausgeführt, einer werden Ergebnisse geschrieben und so. Soll heißen, es sind immer, also bei dieser Standard-Pipeline, die man immer um die Ohren geschlagen kriegt, sind es immer 5 Stufen. Soll heißen, wenn die Instruktion hier gerade am Fertigwerden ist, haben wir schon 1, 2, 3, 4 weitere geholt. Also von daher, bei einer modernen CPU könnten diese fünf Befehle, könnten, müssen nicht, alle gleichzeitig in Bearbeitung sein. Ja, und von daher, also wenn dann, was weiß ich, diese Instruktion schon geholt worden ist und nachträglich dahingesprungen wird, dann kann sein, wenn ich die nachträglich noch geändert habe, das weiß die echte CPU auch nicht. Vielleicht weiß es, vielleicht auch nicht. Ganz interessant, wenn ihr mal guckt, das gibt immer so Programmchen, die versuchen rauszukriegen, was für eine CPU hat man denn. Und die machen genau solche Sachen, die versuchen vor sich irgendwelche Instruktionen einzustreuen und je nachdem, ob die Änderung noch gemerkt wird oder nicht, habe ich dann den besseren Prozessor oder den schlechteren. Jemand, der schon viel Prefetching macht, das ist eigentlich die bessere CPU. Die kriegt dann eben nicht mehr mit, wenn ich in der Zwischenzeit noch ein Byte dazwischen ändere. Jo, das wäre undefiniert. Ansonsten geht's. Also unbedingter Sprung, Sprung vorwärts. Gibt noch eine dritte Bedingung. Ja, wir hatten unsere 4K-Bedingung. Also wenn der Sprung, der kann natürlich vorwärts sein, aber wenn die Schleife dazwischen jetzt sehr groß ist, dann kann es sein, dass der aus den 4K rausspringt. Also in den 4K muss er auch noch drin sein. Dann könnte man aber nichtsdestotrotz das mit dazu kompilieren. Jo, das Kann man machen, das ist aber jetzt genau der Teil, der eigentlich wenig bringt. Das ist der Teil, der wird nur ein einziges Mal durchlaufen und dieser auch nur ein einziges Mal. Der hier, das ist der, der häufig durchlaufen wird. Und gerade an dem, den kann man jetzt so einfach nicht zusammenkleben. Oder doch? Der kann, naja, vielleicht auch doch, also so erst einmal kann er nicht länger sein. Ne? Aber genau das ist jetzt das Problem, das ist zwar ein kompletter Block, aber er ist uns eigentlich zu kurz. Unsere ganzen Optimierungsgeschichten, was weiß ich, dass wir nur am Anfang des Blockes mal nach Interrupts gucken, nur am Anfang des Blockes mal nach Halt und so gucken, das machen wir hier ja nun. Also nicht mehr so häufig wie vorher, aber trotzdem, jetzt haben wir sozusagen ein Viertel des Aufwandes von vorher, dem ganzen Aufwand. Beispielsweise hier unten, wenn wir hier unten rausfallen, müssen die Flex stimmen. Das heißt, Flex-Berechnungen kann man nur da oben sein lassen. Kann man relativ wenig optimieren. Programm-Counter erhöhen. Naja, eigentlich hätten wir es viermal machen müssen. Jetzt machen wir es noch einmal.
Ja, ich meine, ideal wäre es ja, wenn wir jetzt diesen Block, sagen wir mal, zum Beispiel 10-mal durchlaufen lässt. Dann würde man gleich irgendwie anstatt ein Viertel, ein Vierzigstel.
Das wäre es, ne?
Das Problem ist halt, gut, ich weiß ja wieder nicht, wann der Sprung kommt. Da muss ich also, müsste ich eventuell wirklich die Register nochmal anschauen. Nicht, dass ich es zu oft mache.
Und das ist ja auch nicht festgelegt. Ne? Hier, diese 4 ESP. Ja,
Backjumps zählen.
Ja. Ja, wie kriegen wir das hin? Ui, ja. Gut, in diesem Fall ging es noch. Da sind es zwei Register, die wir ändern. Kompliziert wird es, wenn wir einen Speicher schreiben, womöglich noch in die Grafikkarte oder so. Dann und auch da ja, kommen natürlich.
Ich da auch nicht in die Welt machen kann.
Ja. Naja, das ist schon eine ganze Menge.
Und was man vielleicht machen könnte, ist den Block halt einfach so ausführen, wie er da ist und dann an geeigneten Stellen irgendwie so ein Flag überprüfen, ob man mal Pause machen muss. Also dass man
ja.
gar nicht mehr in das Block holen und so zurückgeht, sondern halt nur in jedem Block einmal guckt, ist denn irgendwas anderes zu tun.
Das ist eine Idee. Beziehungsweise das Loop Unrolling, irgendjemand hat es vorhin ja auch schon gesagt, das wären zwei Ideen, die man machen könnte. Gucken wir uns später nochmal genauer an. Jetzt nochmal das. Nein. Lohnt sich nicht mehr. Oder? Ja, doch, das schauen wir. Also, die Idee schauen wir noch. Also, jetzt haben wir uns angeguckt, das könnte der erste Block sein, den wir kompilieren sollen. Jo, wie kompilieren wir den? Wir müssen ihn ersetzen durch äquivalente C-Statements oder Assembler-Statements, wie auch immer, im Prinzip wurscht, die das nachmachen, was der echte Befehl jeweils getan hätte. Jo, in diesem Falle, wenn wir die Konstante 1 in Register EAX schreiben wollen, ja, das Register können wir nicht unbedingt nehmen, das brauchen wir ja auch, was weiß ich, zum Beispiel, wenn wir Blöcke suchen, ne, dann brauchen wir EAX. Also nehmen wir statt RX, nehmen wir irgendeine Speicherzelle. Die nennen wir jetzt hier mal Register RX. 1 nach ECX, gleiches Muster. Springe nach L2. ja, kopiere die Konstante L2 in das Instruction Pointer Register. Und dann kommt ein Return, dann ist dieses Unterprogramm beendet. Wenn ich das jetzt ausführe, naja, dann sehe ich in diesen Speicherzellen die Inhalte sozusagen von den echten Registern. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Also, zweiter Block, wir sollen überprüfen, ob die zwei gleich sind, wenn nicht, springen. Jo, wie machen wir das? Also, wir müssen erst einmal 4 ESP holen, soll heißen, ESP uns irgendwo hinholen, zum Beispiel ERX, 4 drauf addieren, ja, dann irgendwie von da was laden, ne, so ein, aber erstmal Segment umrechnen, Page umrechnen und so weiter. Wert nach ECX holen. Nicht nach ECX holen, sondern mit ECX vergleichen. Ja, und dann also hier Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwann landet dann in dem Zero-Flag eine 0 oder eine 1, je nachdem, ob der Vergleich 0 oder 1 gebracht hat. Ja, und dann kommt ein hier dieses Jump Not Equal kompilieren, heißt, guck dir mal dieses Zero Flag an, ist das 1? Wenn nein, dann springst du hier hin. Wenn nein, heißt, ja, dann soll er ja, also wenn die nicht gleich waren, ne, dann soll er springen nach L1, also L1 in den Instruction Pointer, ansonsten L3 in den Instruction Pointer. Also hier sieht man schon dieses Ende. Also das, ja, das ist jetzt hier das Compare sozusagen mit dem Jump Not Equal dahinter. Ja, da sieht man schon, es sind eigentlich ursprünglich nur 2 Instruktionen, aber im übersetzten Fall, meine Folie hat schon nicht gereicht, ich musste Punkt, Punkt, Punkt reinschreiben, da ist schon ordentlich was zu tun. Dritter Block. Selber einmal schnell hingucken. Achso, dritter Block, da kommt jetzt das, was ihr so als Ideen gehabt habt, Loop Unrolling. Ich könnte diesen Block, so wie er da steht, einfach zweimal machen. Das wäre im Prinzip ja ein Loop Unrolling. Ne? Also diesen Block kopiere ich einfach zweimal hin. Ihr seht, dieser Teil ist identisch, bis auf, ja, was ist der Unterschied? Genau, ich habe den Sprung, der sonst nach oben führte, umgedreht und habe gesagt, ja, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich nicht wieder nach oben springen soll, dann soll ich aus der Schleife raus. Einfach die Bedingungen umgedreht. Jo, und das wäre natürlich jetzt ein Block, da könnte man sich überlegen, das ist linearer Code bis zu einem Sprung. Allerdings, ja, da steht noch ein Sprung dazwischen. Allerdings, das ist jetzt kein Rückwärtssprung mehr, das ist ein Vorwärtssprung. Und da hatten wir ja vorhin diese 3 Bedingungen. Ja, vorhin haben wir gesagt, es muss ein unbedingter Sprung sein. Jetzt sieht man an der Stelle, der muss vielleicht gar nicht unbedingt sein. Aber die anderen Bedingungen gelten natürlich, er muss vorwärts gehen. Rückwärts wäre eine Schleife, das darf man nicht machen. Vorwärts ist okay. Und die dritte Bedingung, er darf aus den 4K nicht rausspringen. Ja, also hier, das Ding ist klein genug, ne? Also es sind bestimmt keine 4K. Aber wir können das natürlich fortsetzen. Ich kann natürlich das statt zweimal hinzuschreiben, kann ich es auch dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Dann werden die Sprünge nach unten immer weiter. Und das mache ich halt dann so lange, bis ich meine 4K erreicht habe unter Umständen. Jo, und das jetzt wieder übersetzen. Gut, gleiches Muster wie gerade eben. Jo. Fragen dazu? Jo, die richtigen Probleme, die alle noch kommen, die gucken wir uns morgen an. Das waren noch nicht alle. Jo, dann danke ich euch, dann sehen wir uns morgen wieder. Dankeschön.